Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes: Ehre und Leadership. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ehre ist ein Begriff, der in unserer Gesellschaft nach meiner Empfindung schon lange eher in Verruf gekommen ist. Er wird belächelt, er wird vielfach abgelehnt. Die meisten Menschen wissen nicht mehr, was sie mit dem Begriff anfangen sollen. Und es zeigt sich ja auch sehr deutlich, wir leben in einer Gesellschaft, die überwiegend aus Menschen ohne persönlichen Ehrbegriff leben, die keinen Kodex haben. Gerade Männer haben in aller Regel keine Ehre und sind deswegen, nicht zuletzt deswegen, auch diese leeren Hüllen, die sie eben sind, ohne wirklichen Sinn und Zweck im Leben, ohne ein Gefühl dafür, wer sie tatsächlich selber sind, ohne eine Antwort auf die Frage, wer sie selber sind. Noch kein Mann hat mir die Frage beantworten können, wenn ich gefragt habe, wer bist du? Die überhaupt nicht wissen, wofür sie überhaupt auf diesem Planeten sind und die deswegen ständig auf dieser ominösen Sinnsuche sind und sich dann in ihrer eigenen Schwäche und Verweichlichung in diesem Selbstmitleid suhlen, dass sie ja erstmal irgendwie den Sinn in irgendetwas finden müssten, um irgendwie auch mutig vorangehen zu können. Der Punkt ist, mutig voranzugehen ist der Sinn. Dinge zu tun ist der Sinn. Ein ehrenvolles Leben zu leben ist der Sinn. Besser zu werden, nach besser zu werden, zu streben, ist der Sinn. Und deswegen macht es mich, es belustigt mich, so muss ich sagen, es belustigt mich, wenn ich dann überall Männer höre oder lese. Es ist ja heutzutage so einfach, sich überall zu verbreiten. Und es ist ja auch gerade so wahnsinnig modern, genau diese weichgespülte Nummer abzuziehen. So, ja, ich bin auf meiner Sinnsuche und ich muss da mehr in mich gehen und all diese Dinge. Uch, Kotz. Ja, in sich zu gehen ist eine gute Sache. Das tue ich jeden Tag. Das ist Teil meiner Routinen. Dafür gibt es eine feste Struktur. Dafür gibt es sogar ein Tool. Das nennt sich der Stack. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Und wenn du wirklich was aus deinem Leben machen willst, dann liest dieses Buch und benutzt den Stack. Das ist das mächtigste Werkzeug zur Selbstreflexion, zur Persönlichkeitsentwicklung, das es auf dem Planeten tatsächlich gibt. Aber das heißt nicht, dass ich den allergrößten Teil meiner Zeit mit diesem Blick nach innen verbringe. Überhaupt nicht. Ist auch gar nicht notwendig. Es gibt genügend zu tun. Und Ehrlosigkeit macht einen Mann immer zu einer leeren Hülle, zu einer verdrehten Kreatur, die ein Loch im Herzen hat, das du mit nichts füllen kannst. Und das siehst du ja auch, gerade bei den Menschen, bei den Männern, die nur nach Besitz und Materialismus und Reichtum streben, die nicht in der Lage sind, diesen Schmerz, den sie im Inneren spüren, irgendwie zu betäuben. Deswegen müssen sie ständig irgendetwas da reinstopfen, müssen sie ständig mehr Geld machen, ständig mehr Shit kaufen. Und das sind natürlich die, die rumlaufen und allen anderen erzählen, so muss das unbedingt sein. Ich habe neulich einen unfassbar dummen Spruch von einem selbsternannten Coaching-Guru gehört, der gesagt hat, naja, musst doch reich sein, wenn du 30 bist. Es bringt dir ja nichts, wenn du 60 bist und bist reich. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, das ist grundsätzlich die falsche Perspektive aufs Leben. Aber bevor ich da zu weit abschweife, kommen wir doch mal zu dem berühmten Ehrbegriff, den in Deutschland zumindest so gut wie niemand mehr hat. Und das siehst du sehr einfach an ihren Handlungen. Beim Reden sind alle groß, gerade Männer sind immer beim Reden groß. Sie reden vielfach sehr idealistisch und gerade auf Social Media ist es ja so super einfach, nicht wahr? Du kannst dich ja ohne weiteres als der perfekte, ethische, humanistische, altruistische Charakter darstellen, indem du einfach die richtigen Dinge dorthin schreibst, die richtigen Kommentare gibst und auf die, die angeblich nicht so sind, mit dem Finger zeigst und schon entsteht der Eindruck, du bist wirklich eine moralisch-ethische Lichtgestalt. Und ich kann euch eins versprechen, 99% der Männer sind das nicht. 99,9% der Männer wahrscheinlich, wenn man genau hinschaut. Sondern sie sind einfach Schwätzer und sie sind Lügner. Ich habe in meinem Leben wenig Männer kennengelernt, die ich als Ehrenmänner bezeichnen würde und von denen ich weiß, dass sie nicht die ganze Zeit lügen. Und in Deutschland habe ich so gut wie keinen Mann kennengelernt, von dem ich das behaupten würde. Und das ist schon ziemlich ernüchternd. Ich werde jeden Tag angelogen. Das ist völlig egal. Entweder von Angesicht zu Angesicht oder per Textnachricht oder per E-Mail. Es wird konstant gelogen. Keiner ist in der Lage, überhaupt mehr in der Lage, ehrlich zu sagen, was in ihm vorgeht. Anstatt zu sagen, hey, ich habe keine Lust, mit dir zusammen dieses Projekt zu machen, heißt es dann, ich muss mich erst um andere Dinge kümmern. Das kennst du wahrscheinlich auch. Das sind die, von denen du nie wieder was hörst, die nie wieder über dieses Projekt, was man angeblich unbedingt gemeinsam machen wollte, reden werden. Ja, gibt es einen schönen Satz, den habe ich in der Fitnessindustrie schon gelernt, Comebacks never come back. Das sind die Typen, die sagen, sie melden sich wieder. Ganz sicher, auf jeden Fall. Nur jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Egal, ob das beim Sport ist oder bei irgendwas anderem, es ist immer gelogen. Und zuallererst belügen sich diese Menschen selbst, weil sie vielleicht ein Stück weit sogar selber glauben, dass es so wäre. Also Punkt Nummer eins, Lügen ist komplett ehrloses Verhalten. Wer es nötig hat zu lügen, der besitzt bereits keine Ehre. So einfach. Ja. Und einfach nur, um das an der Stelle kurz einzuflechten, es gibt so einen ganz komischen Pseudo-Ehrbegriff, den bestimmte ethnische Gruppen ganz besonders vor sich hertragen, einfach um damit eine Begründung zu haben, gegen andere maximal aggressiv und dominant werden zu können, weil sie sich alle 30 Sekunden irgendwie in ihrer Ehre angegriffen fühlen. Dafür reicht teilweise schon ein einfacher Blick über die Straße hinweg. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Das ist komplett ehrloses Verhalten. Das ist nichts anderes als eine Ausrede dafür. So, was hat Ehre mit Leadership zu tun? Das ist ganz einfach. Jemand, der keinen definierten Ehrenkodex hat und nach ihm lebt, der kann per se schon mal kein Leader sein. So einfach ist das Ganze. Und damit erklärt sich auch sehr gut, schon alleine hier, warum wir praktisch null Leader in Deutschland haben. Ganz, ganz wenige Ausnahmen. Weil so gut wie keiner bereit ist, nach einem eigenen Ehrenkodex zu leben, weil das nämlich zwar simpel, aber nicht leicht ist. Die Wahrheit zu sagen ist simpel, aber nicht leicht. Das Richtige zu tun ist simpel, aber nicht leicht. Und ich garantiere dir eins, so gut wie alle Menschen wissen, in so ziemlich jeder Situation, was das Richtige ist, was zu tun wäre. Und zu wissen, was das Richtige ist, ist leicht. Das Richtige zu tun ist nicht leicht. Es ist immer einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen, anderen die Schuld zu geben, von sich selber abzulenken, zu lügen und einfach nur auf den eigenen Vorteil zu gucken. Ja? Ich erlebe das in so vielen Situationen immer wieder. Und das ist völlig egal. Ich rede jetzt nicht nur über Business, sondern das betrifft natürlich das ganze Leben. Ja? Zum Beispiel Männer, die erhebliche Probleme mit ihrem Alkoholkonsum haben. Ja? Also da ist dieser Mann, dem sieht man es an, dass er ständig zu viel trinkt. In der Medizin nennt man das schädlichen Gebrauch von Alkohol. Das ist so die Vorstufe zum Alkoholismus. Das ist jemand, der noch nicht süchtig ist, aber der sich bereits massiv durch viel zu hohe Mengen an Alkohol schädigt. Der beschwert sich darüber, dass seine Frau raucht. Siehst du, wie big God das ist? Obwohl es ständig Konflikte gibt mit seiner Frau, die sich über seinen Alkoholkonsum beschwert und gerade darüber beschwert, dass sie nicht möchte, dass er mit den gemeinsamen Kindern irgendwie intensiveren Kontakt hat, wenn er Alkohol getrunken hat. Und da musst du auch gar nicht mehr darüber wissen, wenn du weißt, was Alkohol mit Menschen tut. Dann weißt du auch, wie die sich verändern, wenn sie getrunken haben. Und in aller Regel nicht gerade positiv. Da sind Emotionen nicht mehr kontrolliert. Da treten die tatsächlichen Wesenszüge immer sehr ungefiltert zutage. Ja, also du kennst diesen Satz, betrunken und Kinder sagen die Wahrheit. Ja, genau, du siehst einfach den Charakter. Und ich würde einfach mal pauschal sagen, dass für mindestens 99,9% der Menschen Kontakt mit emotional schutzbedürftigen Personen überhaupt nicht anzuraten ist, wenn sie getrunken haben. Weil sie einfach nicht in der Lage sind, sich selbst zu kontrollieren und dadurch erheblichen emotionalen Schaden anrichten können. Und ich weiß sehr genau, wovon ich rede. Meine Mutter war schwere Alkoholikerin, ihre ganze Familie waren Alkoholiker, die haben sich praktisch alle totgetrunken. Und ich habe, gute 30 Jahre klinische Erfahrung, wörtlich, in der Medizin mit Alkohol, Missbrauch mit Alkoholikern. Ich erkenne die auf einen halben Kilometer. Du kannst mich über deinen Alkoholkonsum nicht belügen. Ja, ist einfach nicht möglich. Ich habe dafür einen sowas von geschärften Sensor und ich habe immer recht damit. Und es ist sehr spannend, wenn dann Männer behaupten, wie diszipliniert und routiniert sie leben. Und bei jeder Gelegenheit, sobald sie irgendwie weg sind von zu Hause, kippen sie sich abends die Birne zu. Am besten mit dem Kumpel, der sowieso schon dieses Alkoholproblem hat, weil in Gesellschaft trinkt man immer besser. Und merken gar nicht, dass sie sich komplett einer Sedierungsstrategie und damit einer Lüge ergeben. Ja? Sich nicht zu betäuben, sich nicht zu sedieren, egal ob mit Alkohol, mit Zigaretten, mit Pillen, mit Drogen. Cannabis ist ja gerade ganz groß in Mode, ist ja völlig normal, ist ja wie Alkohol geworden. Ne? Pornos, Netflix, Social Media Scrolling, whatever, sind alles Betäubungsstrategien, liebe Freunde. Und ein Mann, der sich betäubt, der ist als Leader nicht geeignet. Muss man leider auch dazu sagen. Und ich denke, es sollte Teil des persönlichen Ehrenkodex sein, sich solchen Dingen nicht zu ergeben. Und Ehre hat auch was mit Disziplin zu tun. Und es ist doch am Ende so, wofür steht denn ein Mann, wenn nicht für seinen persönlichen Kodex? Die meisten Männer in unserer Welt stehen für gar nichts. Die stehen für nichts und die fallen für alles. Die laufen jedem hinterher, der ihnen verspricht, hier kannst du mehr Geld machen. Gerade in der Unternehmerszene ist es doch mittlerweile so, dass fast alle nur noch aufs Geld gucken. Warum? Weil sie gar nicht in der Lage sind, wirklich Geld zu verdienen. Oder weil sie viel zu hohe Risiken eingehen und jetzt darauf angewiesen sind, dass irgendwo der nächste Euro herkommt. Wenn ich mir das teilweise anhöre, was da für Geschäftskonstrukte entworfen werden, wo das hat nichts mehr mit Risikobereitschaft zu tun, sondern es ist einfach das Stehen am Roulette-Tisch. Und ja, das kann gut ausgehen. Und wenn das gut ausgeht, dann ist möglicherweise enorm viel Profit da drin. Aber dafür alles zu riskieren, vor allen Dingen auch den Wohlstand der eigenen Familie, halte ich für keine gute Idee. Denn wenn du enorm hohe Risiken eingehst, wenn du enorm hohe Kreditverpflichtungen eingehst, du weißt das selber, diese ganze Sache mit, ich habe eine GmbH, das kannst du vergessen, du bist immer in der Privathaftung drin. Deswegen muss ich keiner erzählen, meine privaten Assets wären irgendwie geschützt, nicht wahr? Dafür gibt es natürlich auch Konstrukte, die man schaffen kann. Wenn du zum Beispiel eine Holdingstruktur hast, dann hast du da drin Möglichkeiten, dir einen Teil des Vermögens zumindest zu sichern. Aber das ist ja nicht Teil dieser Episode. Nur einfach mal vielleicht sich mit dem Thema beschäftigen, Gesellschaftsformen, Steuergestaltung, Schutz von persönlichem Vermögen und Betriebsvermögen und so weiter. Das ist ein ganz spannendes Thema. Die wenigsten Unternehmer tun das tatsächlich, vor allen Dingen nicht bei Zeiten. Und deswegen schaut es dann häufig ziemlich trüber aus. Gut, zurück zum Thema. Der Ehrbegriff ist so alt wie die Menschheit. Und es wird tatsächlich bereits den griechischen Stoikern zugeschrieben, das Zitat, lieber tot als ehrlos, so wird es übersetzt heißen. Das ist ein Satz, der mich bereits seit meiner frühesten Jugend sehr stark gefesselt hat und den ich bereits, da war ich noch nicht mal 15, für mich selber als festes Gesetz akzeptiert habe. Deswegen bin ich auch immer sehr unbequem gewesen, denn ich sage halt einfach nur mal die Wahrheit. Und ja, es ist natürlich meine Wahrheit. Wir wissen, es gibt keine universelle Wahrheit, bla 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 bla. Was ich damit meine, ist Folgendes. Die allermeisten Menschen sagen auch ihre persönliche Wahrheit nicht einfach, weil sie befürchten, eben irgendwo anzuecken. Und du siehst das gerade in unserer Zeit. Warum kannst du denn die Gesellschaft in immer stärkerem Maße immer mehr in diese woke Ecke drängen, diesen furchtbaren Umbau des Sprachgebrauchs überall durchdrücken, weil die Leute Angst haben. Weil die Leute Angst haben, dagegen aufzubegehren, weil sie Angst haben, einfach weiterhin so zu sprechen, wie es für sie richtig ist, wie wir es alle jahrzehntelang getan haben und wie es völlig in Ordnung war. Und jetzt kommt man her und gibt auf einmal Worten eine neue Bedeutung. Das ist ja das Perfide an dieser Strategie. Ich muss da einfach ganz kurz mal einen Schwenk machen. Ja, jetzt gehen Menschen her und geben Worten, die wir immer schon benutzt haben, ohne irgendeinen Hintergedanken, der was mit Rassismus oder Extremismus oder Geringschätzung oder sonst irgendwas zu tun hatte, und weisen plötzlich darauf hin, dass dieser Begriff das bedeuten würde. Das heißt, die haben in diesem Moment extremistische, rassistische Gedanken. Ne? das geht gerne unter. Das heißt, wenn dir jemand sagt, du darfst jetzt nicht mehr, keine Ahnung, Zigeunersoße sagen, weil das ist ja rassistisch, dann hat er diese rassistischen Gedanken zuerst gehabt und er verknüpft diese Dinge damit und jetzt möchte er, dass alle anderen das genauso sehen. Und es ist ein fantastisches Druckmittel. Damit kannst du Menschen natürlich komplett in die Sklaverei drängen, denn Sprache kreiert Freiheit. Sprache kreiert Verhalten, Sprache kreiert Gedanken und Denkmuster. Und du siehst ja, was passiert. Die Menschen trauen sich nicht mehr, weil sie eben befürchten, dass jemand jetzt mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, du darfst das nicht. Ja, und wenn ich mir dann die Tatsache zu Gemüte führe, dass mittlerweile sogar in den Gemeinden solche Meldestellen existieren, wo du hingehen kannst und sagen kannst, da hat einer ein Wort benutzt, das ist nicht okay. Da müssen wir uns doch nicht mehr fragen, ob wir hier Parallelen zum real existierenden Sozialismus, wie es damals in der DDR hieß, haben, worüber sich der Habeck neulich bitterlich beschwert hat, dass er im Bundestag die ganze Zeit überall von den Rängen die Kommentare gehört hat, das ist wie früher, das ist wie früher, das ist wie drüben, das ist wie damals. Und er fand das so schrecklich, weil es angeblich nicht wahr sei. Doch, das ist wahr und er hat es kreiert zusammen mit seiner grünen Bande. Aber das ist auch das ist ein absoluter Ausdruck von Ehrlosigkeit. Andere zu dominieren, zu manipulieren, zu unterdrücken. Und das ist ja überwiegend das, was unter Führung in Deutschland verstanden wird, nicht wahr? Also entweder die Leute werden massiv gegängelt und unter Druck gesetzt und letztlich mit Gewalt zu irgendwas gezwungen. Gewalt hat ja viele Formen. Ja? Und einfach deine Macht als Arbeitgeber zu benutzen, ist Gewalt. Oder, was ja jetzt ja auch ganz modern ist, und das nennt man dann New Work und lauter so ein Zeug, das ist auch alles nur gelogen, denn die allermeisten, die tun überhaupt nicht das, was eigentlich definitionsgemäß dazugehören würde. Denn New Work und Agile Work und all diese Dinge sind ja recht gute Konzepte, die im Großen und Ganzen sehr, sehr viele Parallelen einfach mit Leadership haben. Aber die werden ja gar nicht umgesetzt, sondern man nennt das dann so und dann werden die Leute manipuliert durch alle möglichen Benefits und ja, dann hast du den berühmten Kickertisch hier und den Massagesessel dort und das ÖPNV-Ticket und dann gibt es da noch einen Bonus und dann gibt es da noch ein Zuckerli und dann gibt es da noch was obendrauf und so weiter. Und damit sollen Leute dann dazu gebracht werden, zu tun, was du möchtest. Das ist auch nicht ehrlich, ist auch gelogen. Also wo du hinschaust, es wird nur gelogen und gerade in der Geschäftswelt wird ja praktisch ausschließlich gelogen. Du kannst niemandem mehr vertrauen. Und ich merke das täglich. Ich habe sehr vielen Männern in den letzten Jahren vertraut. Das ist ganz klar. Das sind ja meine Kunden. Und nicht wenige davon haben sich am Schluss einfach als toxische Lügner herausgestellt. Als Psychopathen, als Narzissten, die hinter den Kulissen einfach versucht haben, ja, mir alles wegzunehmen. Und gleichzeitig die sind, die den größten Benefit von der Arbeit mit mir hatten. Und die tatsächlich glauben, ich wüsste das nicht. Das ist immer das Schönste daran. Und denen hören natürlich Menschen zu. Und das ist auch so ein Problem. Diesen ganzen Popanzen, diesen Aufsprechern, wie man in Bayern sagt, Dampfplauderer, ja, die einfach in ihrer narzisstisch-toxisch-dominanten Art raustreten und ja, so die Alphas sind, ja, und die hier, so wird das gemacht und das machen wir so. Und die im Prinzip völlig mitleidslos und unempathisch sind und gnadenlos jeden wegrasieren, der ihnen nicht passt, die ziehen sehr viele Menschen an. Und wen ziehen die an? Die Schwachen. Die ziehen die Schwachen an. Die finden das toll. Die denken, das sind Vorbilder. Deswegen hast du diese ganz besonders krude Selektion, nicht nur in der Politik, sondern auch im oberen Management. Das sind ja überwiegend narzisstische Psychopathen, die angeblich durch große psychologische Charaktertests und so weiter laufen. Es ist so einfach, das Zeug zu bescheißen, liebe Freunde. Man muss sich bloß ein bisschen zusammenreißen können. Und wenn man sich selber damit auseinandersetzt, weiß man auch sehr gut, welche Antwort man geben muss. Also es ist im Prinzip sehr nutzlos. Wenn du nicht wirklich weißt, wie man den Charakter eines Menschen beurteilt, dann kommst du mit solchen Tests auch nicht weit. Das nur so am Rande. Ja. Und das sind ja alles Menschen, die andere so wahnsinnig beeindrucken, die dann innerlich gleich auf die Knie fallen. Denn es ist doch nur mal so, kein Mensch hat automatisch diese Form von Macht. Die wird immer übertragen von anderen. Und das siehst du im Moment sehr schön. Wir haben so eine ganz kleine Gruppe von offensichtlich, ich sage einfach mal salopp, komplett Wahnsinnigen, die dieses Land führen, die eine Fehlentscheidung nach der anderen treffen. Und ich sage dir eins, auch die wissen ganz genau, was eigentlich richtig wäre. Die sind bloß nicht bereit, das Richtige zu tun. Und knapp 83 Millionen Menschen stehen da und schauen zu. Und ja, da gibt es laute Stimmen und es sprechen immer mehr, aber das ist auch alles, was passiert. Im Prinzip passiert nicht wirklich was. Und die, die sprechen, das sind ja die aller wenigsten. Das sind vielleicht 1-2% der Menschen. Der Rest macht einfach die Augen zu. Das ist ehrloses Verhalten. Denn wer ist denn verantwortlich für Unrecht? Der, der es begeht oder der, der dabei zuschaut? Ja? Auch das hat man die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch genauso betrachtet, dass derjenige, der Unrecht toleriert, mindestens genauso schlimm ist wie der, der Unrecht begeht. Und jeder, der sich diesen toxisch dominanten Pseudo-Alphas unterwirft, die einfach nichts anderes sind als skrupellos und deswegen vermeintlich in der Lage sind, schnell große Ergebnisse zu erzielen, bis sie dann am Ende alles verlieren, was im Leben wichtig ist, wie persönliche Beziehungen, Freunde und so weiter, wenn sie überhaupt jemals welche hatten. Die wirken anziehend, die wirken enorm anziehend. Ja? Ich kenne einen Mann, der ist im Geschäft wirklich mittlerweile wieder sehr erfolgreich. Der hat seinen besten Freund von jetzt auf gleich geopfert, nur weil der an einem bestimmten Punkt einfach nicht die Performance gebracht hat, die er gerne von ihm gesehen hätte. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Anstatt dem besten Freund Unterstützung anzubieten, anstatt mit ihm der Sache auf den Grund zu gehen, warum es dazu gekommen ist, anstatt ihm zu helfen, anstatt da zu sein, ihm zur Seite zu stehen, zack, wirklich wie mit dem Kopfschuss hingerichtet. Ich war, wenn du so willst, live dabei. Unfassbar. Unfassbar ehrlos. Denn Ehre hat auch was damit zu tun, nicht nur für etwas zu stehen, sondern für andere auch einzustehen. Und das ist ein Aspekt, der in Deutschland im Prinzip nicht mehr wirklich eine Rolle spielt, weil hier tun zwar alle so, dass wir so unglaublich tolerant und sozial sein müssen, bloß wenn es dann darum geht, selber was dafür zu tun, dann sind die allermeisten raus. Der vielbeschworene Altruismus existiert doch gar nicht wirklich. Und überall auf der Welt gibt es Organisationen, für die ist der Ehrbegriff das Wichtigste tatsächlich. Und ich finde es sehr inspirierend in der berühmten Militärakademie West Point in den USA, eine der zwei Top-Leadership-Schmieden in den USA generell und gerade im amerikanischen Militär, gibt es ein ganz einfaches Credo. Das ist da wörtlich in Stein gemeißelt am Eingang. Ich werde nicht lügen, stehlen oder betrügen und ich werde nicht die tolerieren, die es tun. Punkt. Das ist schon mal eine ziemlich gute Grundlage. Wenn du danach lebst, dann hast du einen sehr soliden Ehrbegriff. Dann hast du einen sehr soliden Kodex. Und am Ende des Tages ist es doch immer die Frage, wer willst du denn tatsächlich sein? Und man muss gar nicht ins Militär gucken, weil ich weiß, vielen ist das immer viel zu viel, weil Militär ist so böse und Militär ist so schlimm und das sind ja alles nur trainierte Mörder. Ja, deswegen hat Deutschland auch kein Militär und Deutschland ist in diesem Moment komplett schutzlos gegen alle Kräfte von außen. Hätten wir nicht den bösen Verbündeten, die USA, über die man denken kann, was man will, aber ohne die wären wir komplett geliefert. Man sollte vielleicht mal drüber nachdenken, ob eine Nation in der Lage sein sollte, sich selber zu verteidigen. Aber wir haben ja schon praktisch keinen Mann, der in der Lage ist, sich selber zu verteidigen, geschweige denn seine Familie. Und auch das sollte Teil deines Ehrenkodex als Mann sein. Du solltest in der Lage sein, deine Familie zu beschützen und zu verteidigen. Damit meine ich nicht, hier irgendwie ein illegales Waffenlager zu Hause aufzubauen, sondern die Fähigkeiten haben, die körperlichen Fähigkeiten zu haben, auch ohne Hilfsmittel deine Familie beschützen zu können. Naja, und wenn ich mir das so angucke, das hat so gut wie keiner. Und Ehre hat was damit zu tun, was du für ein Vorbild bist. Und wenn du Kinder hast und du bist schwach und du bist fett und du bist faul und du bist nicht in der Lage zu kontrollieren, was du isst und du hast ständig keine Zeit, um dich darum zu kümmern, was bist denn du für ein Vorbild? Das würde mal gerne beiseite geschoben, dieser Gedanke. Aber es ist doch so. Was seid ihr denn alle für Vorbilder? Für eure Kinder, für die Nachbarskinder, für irgendjemanden? Was zeigt ihr denn, wie man sein sollte? Was zeigt ihr denn, was alles in Ordnung ist? Disziplinlosigkeit ist völlig okay. Ausreden zu erfinden ist völlig okay. Sich einfach nicht drum zu kümmern, ist völlig okay. Und ich kann euch eins sagen, weil ich es 3 Jahrzehnte lang miterlebt habe. Wenn ihr dann schwer krank im Krankenhaus liegt, so wie es den meisten Fetten einfach früher oder später ergehen wird, wenn sie nicht die Gnade eines frühen Todes erleben, dann sind sie erstmal lange Zeit, Jahre, Jahrzehnte lang krank und sind immer wieder im Krankenhaus. Und dann stehen die Familien am Bett. Und ich habe das tausende von Malen gesehen. Und am Schluss sterben sie dann vor ihrer Zeit, nach langer Krankheit, heißt es dann immer. Ja, nach diesem selbstverursachten Sichtum. Und in den Köpfen eurer Familie, in den Köpfen eurer Kinder bleibt nicht zurück. Oh, Papa hat so viel gearbeitet, er hatte keine Zeit, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Das kann ich dir versprechen, das ist nicht das, was übrig bleibt. Sondern was übrig bleibt, ist folgendes Gefühl und sind folgende Gedanken. Wir waren ihm nie wichtig genug, als dass er sich die Zeit genommen hätte, sich richtig um sich selbst und um uns zu kümmern. Das ist das, was 9 von 10 Männern ihrer Familie hinterlassen werden. Schlechtes Gefühl, schlechte Erinnerungen. Und ich weiß es aus vieltausendfacher Erfahrung. Und das ist keine Empirie, sondern das sind zuverlässige Daten. Auch im wissenschaftlichen Sinne. Denk mal drüber nach. So, also, ich kam vom militärischen Gedanken her, da spielt Ehre eine große Rolle, egal in welchem Militär. Naja, das stimmt nicht ganz. In den westlichen Ländern, die russische Armee zum Beispiel, hat keinen Ehrenkodex. Ehrenkodex, das sehen wir ganz offensichtlich, sowohl wie mit den eigenen Soldaten umgegangen wird, als auch wie sie sich im Kampf verhalten. Nehmen wir doch die Medizin. Nehmen wir doch den Hippokratischen Eid, den übrigens in Deutschland kein Arzt schwört. Ja, also du stehst nicht irgendwo und da gibt es eine Zeremonie und dann schwörst du den Hippokratischen Eid. Du kriegst es nicht mal mit, du bist irgendwann Arzt und dann unterliegst du einem Ärztegesetz und Kammerregeln. Ja, es gibt Standesregeln und so weiter und da ist das mehr oder weniger drin verarbeitet. Aber der letzte Paragraph im originalen Hippokratischen Eid heißt folgendes. Solange ich diesen Eid vertrauenswürdig und ohne Fehl aufrechterhalte, soll es mir gewährt sein, am Leben voll teilzunehmen und den Respekt von allen anderen für alle Zeit zu gewinnen. Sollte ich aber diesen Eid überschreiten und ihn verletzen, soll das Gegenteil mein Schicksal sein. Oh, nix Militär. Nix Kampf, der Hippokratische Eid, der für Ärzte gilt seit Tausenden von Jahren. Das ist Ehrbegriff. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Ein Teil des Eides, den die Ritter schwören mussten, wenn sie zum Ritter geschlagen wurden vor ein paar hundert Jahren, hieß, ich werde immer die Wahrheit sagen, selbst wenn sie zu meinem Tode führen sollte. Das ist ein hartes Statement. Wenn ich überlege, dass heute kein Mann bereit ist, wegen irgendwas die Wahrheit zu sagen. Die Leute sagen ja nicht mehr ehrlich, warum sie zu spät zum Meeting gekommen sind. Bla, 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 da war ein Stau, da war dies, da war das. Sag doch einfach, wie es ist. Du bist nicht früh genug losgefahren, du hast nicht mit allen kalkuliert, was passieren kann. Und ja, wenn ein Stau 6 Stunden dauert, naja gut, irgendwann bist du dafür vielleicht nicht mehr 100%ig verantwortlich. Aber in 9 von 10 Fällen kommt man pünktlich zum Termin, wenn man entsprechend vorausplant. Ja, ist eine Geschichte, die ich immer wieder gerne erzähle. Ich habe eine Weile im Unterallgäu für Helios ein Zentrum geleitet in der Präventionsmedizin und musste in der Zeit damals auch ein paar Mal für Vorstandsmeetings nach Berlin. So, der nächste Flughafen vom Unterallgäu aus ist entweder Stuttgart oder München. Ist völlig egal, wo du hinfährst, sind ungefähr 150 Kilometer. Und wenn du dann im Winter bei Schnee aus dem Unterallgäu nach München zum Flughafen musst, kannst du davon ausgehen, dass die Wetterbedingungen nicht optimal sein werden, dass die Straßenbedingungen nicht optimal sein werden und dass sehr viel Verkehr sich sehr, sehr schwer und langsam bewegen wird. Ich bin kein einziges Mal zu spät am Flughafen gewesen. Da musst du halt für einen Flug um 8 morgens um 4 aufstehen. Was soll's? Das hat was damit zu tun, wie man lebt, wofür man steht. Es sind diese Kleinigkeiten. Diese Kleinigkeiten summieren sich am Schluss alle. Und dann haben wir das typische Bild eines Mannes in Deutschland. Er ist unzuverlässig, er sagt nicht die Wahrheit, er wird keine Verantwortung akzeptieren, er wird mit dem Finger auf andere zeigen, er wird Umstände und Personen verantwortlich dafür machen, dass irgendwas in seinem Leben nicht funktioniert. Wenn es zu Hause nicht funktioniert, ist die Frau schuld, sind die Kinder schuld. Ja, ist halt gerade eine schwierige Phase, ist halt gerade in der Pubertät. Nein, es ist deine Schuld. Wenn du mit deiner Frau nicht zurechtkommst, wenn deine Beziehung nicht so ist, wie du sie gerne hättest, ist es deine Schuld. Und komme jetzt nicht mit, sind immer beide verantwortlich. Ja, sind sie. Aber wie wäre es, wenn du mal anfangen würdest, was zu tun? Und ich kann euch eins versprechen. Für 80% des Bullshits, der in deutschen Ehen passiert, in deutschen Beziehungen passiert, sind tatsächlich wir Männer verantwortlich. Denn wir trainieren die Frauen seit Jahrzehnten sehr schön darauf, sich auf diese Art und Weise zu verhalten, auf die sie sich leider verhalten und die wir häufig durchaus als toxisch und extrem kontraproduktiv empfinden. Und hier gilt das Gleiche wie in jedem Team. Krieg deinen Shit auf die Reihe, arbeite an nichts anderem als an deinen Problemen, nicht ständig an denen von deiner Frau. Und dann guck mal, wie sich das Ganze über die Zeit verändert. Und dann guck auch mal, wie sich deine Partnerin verändert, wie sich ihr Verhalten verändert, wie sich ihre Kommunikation verändert, wie sich die Beziehung zwischen euch beiden verändert. Das ist die Realität. Und wenn es nicht funktioniert, dann fass dir mal schön selber an die Nase. Und auf der anderen Seite bist du erst durch diesen Prozess überhaupt in der Lage zu realisieren, ob deine Partnerin möglicherweise gar nicht zu dir passt. Und das ist halt manchmal so. Menschen passen manchmal nicht zusammen. Auch ich musste das ein paar Mal in meinem Leben realisieren. Nur, wenn du diese Arbeit an dir selber tust und auf diesem Weg dann feststellst, okay, das ist das, was ich will und das ist das, was offensichtlich die andere Seite will und ihr dann auf dieser Basis sogar in der Lage seid, über diese Dinge zu sprechen, dann kann man so eine Beziehung auch einfach ganz normal beenden, ohne dass das am Schluss Stress und Streit und Krieg wird und man den anderen nur noch zerstören will. Und dass das funktioniert, dafür bin ich eins der besten Beispiele. Ich habe ein extrem gutes Verhältnis zu meiner Ex-Frau. Wir führen weiterhin dieses Geschäft zusammen. Wir sind sehr gut darin zusammen. Und ich habe überhaupt keinen Grund, das zu tun, was ja in Deutschland als völlig normal angesehen wird, nämlich zu gucken, dass ich mir alles sichere, dass ich alle Kohle auf meine Seite ziehe, dass sie möglichst nichts mehr von mir bekommt, dass ich versuche, überall dran zu drehen, dass sie von mir möglichst wenig Geld bekommt in Zukunft. Ich frage mich ehrlich, warum eigentlich? Warum eigentlich? Ich bin eine Verbindung und ein Commitment eingegangen, vor einer ganzen Weile schon, und an diesem Commitment hat sich nichts geändert. Und wenn ich nicht in der Lage bin, genügend Geld zu verdienen, um auch meine Ex-Frau davon gut leben zu lassen, dann ist das doch wohl meine Aufgabe und mein Problem, das ich lösen muss. Also ich kann das wirklich nicht verstehen, warum plötzlich hier Gräben gezogen werden und es heißt, so, und jetzt gucke ich, dass du nichts mehr kriegst. Ja, und da gibt es alle möglichen anwaltlichen und steuerlichen Tricks, wie man dann versucht, die Kohle irgendwo hinzuschieben und zu verheimlichen und so weiter. Mein Vater hat diese Dinge auch getan, wo ich mir heute denke, was soll denn das eigentlich? Liegt doch vielleicht am Mangel der Kapazität und der Fähigkeit, produktiv zu sein, oder? Geld zu machen. Denn du solltest beliebig viele Frauen versorgen können, und zwar auch gut. Weil ihr wollt doch alle erfolgreich sein, ihr wollt doch alle Geld machen, ihr wollt doch alle Karriere machen, oder? Was ist denn das für ein Ehebegriff, zu sagen, okay, wir wollten für immer zusammenbleiben, hat jetzt nicht funktioniert, also fuck off. Nee. Mm-mm. Funktioniert für mich überhaupt nicht. Dieser Mann will ich nicht sein. Und ich kann euch eins versprechen. Wenn wir mehr Ehre hätten in diesem Land, hätten wir sehr viel bessere Zustände. Und wenn ich mir das angucke, ich habe das schon mal vorhin kurz erwähnt, dass man gerade in der Businesswelt niemandem mehr trauen kann. Du brauchst Verträge für alles und jedes und die müssen minutiös formuliert sein, am besten mit großen Anwaltsteams ausgearbeitet, kugelsicher und so weiter. Vor 30, 40 Jahren war es normal, dass man miteinander eine Verabredung getroffen hat und dann hat man sich daran gehalten. Da gab es tatsächlich die Kaufmannsehre noch. Handschlag und dann arbeiten zwei Männer, zwei Unternehmer 20, 25 Jahre lang ohne Probleme zusammen, ohne dass jemals ein Wort aufgeschrieben ist. Es gibt keinen Streit, es gibt keine Diskussion, es gibt kein, eigentlich sollte ich aber das hier kriegen oder eigentlich müsstest du das noch machen. Es war normal, alles im Gespräch zu klären und du brauchst kein Papier dafür. Ist heutzutage unmöglich. Unmöglich. Selbst mit Papier in der Hand wirst du doch die ganze Zeit nur angelogen und beschissen. Da kannst du doch hinschauen, wo du willst. Ich erlebe das täglich. Jeder lügt dir ins Gesicht. Ist völlig egal, welches Beispiel du nimmst. Nimm einen großen Konzern, was sie dir versprechen, was sie liefern. Nimm irgendeinen Marketing-Fuzzi, was sie dir versprechen, was sie liefern. Es ist völlig wurscht. Nimm dir irgendeinen Zulieferer, nimm dir irgendeinen Serviceanbieter, was sie dir versprechen, was sie liefern. Das meiste davon ist einfach gelogen, weil sie vielfach die Fähigkeiten nicht mal haben, diese Dinge zu tun. Also du merkst, ehrloses Verhalten ist völlig normal geworden. Wie willst du denn Menschen führen, wenn du selber so wachsweich bist? Wie willst du denn Menschen führen, wenn du überhaupt kein Konstrukt hast, auf dem deine Ethik, deine Moralität überhaupt basieren kann, wenn da gar kein Fundament ist? Und das fängt ja bereits damit an, dass du erstmal feststellen musst, wer du überhaupt bist, herausfinden musst, wer du überhaupt bist, dein Ego mal wirklich kennenlernen musst und auch verstehen musst, wie du es tatsächlich kontrollieren kannst, deine Emotionen kennenlernen und herauszufinden, wie du sie tatsächlich kontrollieren kannst. Und die Mühe macht sich ja kaum jemand. Das ist schon alles prima. So, jeder ist irgendwie super, ne? Und jeder hat irgendwie alles im Griff. Nur wenn ich mir das so anschaue, dann merke ich, irgendwie hat keiner irgendwas im Griff, außer anderen zu erzählen, dass er alles im Griff hat. Und das ist nun mal einfach nicht wahr. Und da geht doch die Lügerei schon los. Alle belügen sich selbst. Wie willst du da noch irgendeine Form von Kodex leben? Wie willst du da noch irgendeinen moralischen Halt in dir selber erzeugen? Und ich halte es für unabdingbar für jeden, einen solchen Kodex zu haben. Und ganz besonders, wenn du, ich sage jetzt einfach mal, dir anmaßt, andere Menschen führen zu wollen, dann brauchst du einen unverhandelbaren Kodex, mit dem du als Vorbild vorangehen kannst. Und ich finde tatsächlich den Kodex von West Point schon nahezu ausreichend. Ich werde nicht lügen, stehlen, betrügen oder die tolerieren, die es tun. Und wenn du das einfach so ein bisschen weiter fasst in deinem Verständnis dafür, dann kannst du das schon überall applizieren. Für die Leute, die für dich arbeiten, kannst du auf deine Familie anwenden, kannst du auf deine Kunden anwenden. Wenn du vielleicht noch den Satz dazu nimmst, behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest, dann bist du eigentlich schon ziemlich safe. Und das mag für viele jetzt so nach, keine Ahnung, Sonntagsmesse klingen, von mir aus. Aber es sollte ein fester Grundsatz sein. Warum würdest du andere anders behandeln, als du selbst behandelt werden möchtest? Und da wirst du sehr schnell merken, mit wem du es so auf dem Marktplatz zu tun hast. Da wirst du schnell merken, wo du dich an den toxischen Charakteren orientiert hast, weil sie dir so stark und vorbildhaft erscheinen. Du wirst nämlich merken, wie schnell die andere einfach opfern. Und du wirst merken, wie schnell die andere wie Dreck behandeln. Und du wirst merken, wie dominant die mit anderen umgehen. Wenn du mal genau hinschauen würdest und sie mal für einen Moment von diesem Sockel runternimmst, auf den du sie gestellt hast. Weil die wirken dann so toll, so großsprecherisch und so wird das gemacht und so wie ich sage, wird das gemacht. Und wenn jemand was anders machen will, dann muss er mir erstmal zeigen, dass das besser ist. Wow, das sind Dinge, die ein Leader niemals sagt. Niemals. Das ist pures Ego. Das ist purer Narzissmus. Und ich warne davor, sich mit solchen Menschen abzugeben. Es gibt so ein Sprichwort, das ich sehr mag. Wer sich mit Hunden hinlegt, muss sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht. Und wer sich mit solchen Charakteren einlässt, der wird einen Preis dafür bezahlen. Garantiert. Und auf der anderen Seite wirst du selber niemals für dich selbst tatsächlich Stärke und auch einen Ehrenkodex kultivieren, weil du so mit der Götzenanbetung beschäftigt bist und so damit beschäftigt bist, dieses vermeintliche Ideal zu kopieren. Und ich sehe das so, so oft. Und ja, es geht schnell, irgendjemand zum Ideal zu erklären und dann zu glauben, man müsste selber so sein. Und da geht ja die Bullshit-Story schon so los. Also erstens, du bist immer nur du selber. Und wenn du versuchst, jemand anders zu sein, dann lügst du ja automatisch schon. Ja, ist ja reines Blendwerk. Und ich muss mich da selber schuldig sprechen. Als ich damals 2016 einen meiner Mentoren, Garrett J. White, in den USA kennenlernte, fand ich das schon ziemlich großartig. Und ich habe versucht, Züge von ihm tatsächlich zu übernehmen und nachzuahmen. Das war am Anfang ein nicht bewusster Prozess und dann ist mir sehr schnell aber klar geworden, dass das eben passiert und dass es auch gar nichts mit mir zu tun hat und zu mir nicht passt. Und ich sehe das bis heute. Gerade dieser Mann hat sich über die letzten Jahre extrem zum Negativen verändert. Deswegen habe ich auch Anfang 2020 bereits die Zusammenarbeit mit ihm beendet, obwohl ich tatsächlich noch für das ganze Jahr bezahlt hatte. Aber mir war das egal, es war ein hoher fünfstelliger Betrag. Ich wollte in diesem Umfeld nicht mehr sein, einfach weil ich gemerkt habe, was für eine toxisch-destruktive Energie mittlerweile dort verbreitet wird. Aber ich kenne auch hier in Deutschland mittlerweile eine Reihe von Männern, die tatsächlich das absolut großartig finden und die versuchen, genauso zu sein. Und so wie er eine große Fangemeinde hat, werden die auch hier über die Zeit möglicherweise mitunter eine große Fangemeinde aufbauen, was nichts damit zu tun hat, ob das richtig ist, was sie tun, oder ob es moralisch integer ist, oder ob es tatsächlich für ihre Anhänger überhaupt irgendwie einen Nutzen bringt. Das ist super gefährlich. Es ist super gefährlich, keinen eigenen Kodex zu haben und einfach blind irgendwas von außen zu übernehmen, nur weil es so toll erscheint. Davon möchte ich ausdrücklich warnen, denn du wirst mit den Folgen zu kämpfen haben. Karma ist eine Bitch. Und es kommt am Schluss alles zu uns zurück. Und jeder, der sich auf die eine oder andere Art und Weise benimmt, wird dafür den einen oder anderen Preis bezahlen. Und ja, du kannst natürlich völlig skrupellos sein und damit Millionen und Milliarden machen. Und am Ende wirst du einen Preis dafür bezahlen. Das tun diese Menschen immer. Das ist ihnen nur egal. Zumindest erzählen sie sich die Geschichte. Und irgendwann realisieren sie dann, was sie alles nicht haben. Und was sie auch alles nie haben werden, weil du diese Dinge eben nicht kaufen kannst. Ja? Und das ist so das bla 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 bla, was jeder von euch kennt. Ja, die wichtigsten Dinge im Leben kannst du nicht kaufen. Trotzdem wollt ihr alle die Dinge, die man kaufen kann. Und investiert dafür die meiste Zeit. Nicht für eure Gesundheit, nicht für eure Beziehung, nicht für eure Liebe. Nicht für euren Stolz, nicht für eure Ehre, sondern für Dinge, die man kaufen kann, die man haben kann. Da jagt ihr hinterher wie die Wahnsinnigen. Dafür opfert ihr alles und jeden. Ehrloser geht's nicht. Das ist unsere Welt. Das ist unsere Gesellschaft. Und gerade Deutschland ist da ganz groß da drin geworden. Unter dem Deckmäntelchen der Toleranz und des sozialen Gedankens. Nichts könnte weiter von der Realität entfernt sein. Alle reden davon, weil sie wollen, dass alle anderen in Bezug auf sie tolerant sind und dass sie möglichst viel kriegen können aus dem sozialen Netz. Selber Dinge zu unternehmen, selber dafür einzustehen, selber zu produzieren, das ist für die allermeisten doch nichts und interessanterweise auch für die allermeisten Unternehmer nichts, weil die quatschen zwar alle sehr groß, letztlich sind es auch nur einige aus dieser Gruppe, die natürlich immer davon reden, dass die Unternehmer das wirtschaftliche Rückgrat eines Landes bilden. Und das ist ja auch so. Bloß sind die wenigsten halt wirklich bereit, aktiv dafür auch etwas zu tun, was außerhalb der eigenen Komfortzone liegt zum Beispiel. Nicht ohne Grund sind ja die meisten deutschen Unternehmen wirtschaftlich eben nicht erfolgreich. Nicht wahr? Also was ist denn so mit deinem Ehrbegriff? Wie sieht denn der aus? Könntest du den jetzt formulieren in ein paar einfachen Sätzen? Und dann ist die andere Frage, lebst du den? Denn reden ist immer leicht. Ach, alle, die ich kenne, sagen, ach, Ehrlichkeit ist für mich so wichtig. Und im gleichen Moment haben sie schon gelogen, weil sie die ganze Zeit lügen. Und ich empfehle immer mal von diesen glorreichen Begriffen wie Ehrlichkeit und Integrität und so weiter runterzukommen und einfach zu sagen, okay, sagst du denn immer die Wahrheit? Tust du denn immer das, was richtig ist? Und nochmal, die meisten Menschen wissen fast immer, was richtig ist. Sie tun es nur nicht. Das nennt man Integrität. Integrität bedeutet, das Richtige zu tun. Bist du denn authentisch? Alle reden von Authentizität. Ja, zeigst du dich denn wirklich so, wie du bist? Sprichst du denn wirklich so, wie du bist? Oder achtest du immer drauf, was die anderen denken können, wie jemand gerade guckt im Raum und änderst dann ganz schnell deine Kommunikation? Ja? Authentizität hat natürlich auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Wenn du einfach beliebig stiehlst und dich bedienst und dann von Authentizität sprichst, dann ist es wohl nicht so, oder? Also wie belastbar ist denn dein persönlicher Kodex, solltest du überhaupt einen haben? Und das ist eine Frage, für die würde ich wirklich mal viel Zeit investieren, wirklich mal in die Introspektion gehen. Ihr seid doch alle angeblich so super selbstreflektiert. Wenn du es genau rausfinden willst, nutz den Stack dafür nochmal. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt genau so. Findest du zum Beispiel bei Amazon. Da ist eine genaue Anleitung dabei. Und dann arbeite dich doch mal durch deine Persönlichkeit hindurch und finde heraus, wofür du tatsächlich stehst. Und ich habe eine extrem hohe Chance, dass ich recht habe, wenn ich sage, wahrscheinlich weißt du nicht, wofür du stehst. Und du wirst jetzt überrascht sein, weil das ist nicht mal schlimm. Schlimm ist nur, es nicht herausfinden zu wollen. Schlimm ist es, sich einfach allem und jedem zu ergeben, nur um nicht herausfinden zu müssen, wer man selber ist. Und das ist für mich zum Beispiel auch ehrlos. Und es gibt ein chinesisches Sprichwort, das heißt, ehrlos gelebt, niemals gelebt. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.